Ja, gerade mal 2 Spieltage in der Fußball-Bundesliga und schon ist wieder Länderspielpause. Der erste Kick nach der Heim-EM steht an. Morgen empfängt das DFB-Team Ungarn in der Nations League und damit rein in diese neue Folge Kicker Daily am Freitag. Ich bin Caro Labes und wir schauen natürlich auf die deutsche Nationalmannschaft vor diesem Spiel. Das mache ich aber nicht alleine. An meiner Seite ist geballte DFB-Kompetenz in Gestalt unseres Kicker-Chefreporters Oliver Hartmann. Hallo Oliver.
Welch eine Ankündigung. Hallo Caro.
Ja, in dieser Woche haben wir ja schon über den neuen Kapitän gesprochen mit Matthias. Deswegen lass uns beide auf die neue Nummer 1 schauen, auf Marc-André Ter Stegen. Wie hast du ihn die Tage jetzt erlebt, wo er endlich diese Rolle einnehmen darf, die er von seiner Leistung her ja durchaus hätte schon viel früher verdient gehabt auch?
Ja, er war ja gestern in der Pressekonferenz und da konnte man ihm tatsächlich ganz stark anmerken, wie erleichtert er ist, dass diese, er hat es genannt, die Zeit des Wartens oder wie man es auch immer beschreiben möchte, da steckte ja schon ganz schön viel Spitzfindigkeit drin, dass diese Zeit vorbei ist, dass er jetzt endlich in der Nationalmannschaft der sein darf, der er bei Barcelona schon viele Jahre ist, nämlich die unangefochtene Nummer 1, nicht nur ein Platzhalter oder Reservekeeper, sondern eben tatsächlich jetzt der, der eine neue Ära bringen soll.
Der Umbruch, der steht nicht nur an eben im Tor, sondern ja auch generell, nachdem außerdem Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan aufgehört haben. Wie wird dieser Umbruch dann morgen zum ersten Mal aussehen? Wer wird welche Position einnehmen?
Also ich glaube, der Umbruch wird die geringsten Auswirkungen haben im Tor. Und das soll in keinster Weise die Leistungen von Manuel Neuer schmälern für die Nationalmannschaft, die er über viele Jahre gebracht hat. Aber Ter Stegen wäre wahrscheinlich schon in den vergangenen Jahren in nahezu jeder Nationalmannschaft die Nummer 1 gewesen, wenn er nicht so einen Mann vor sich gehabt hätte. Also dort erwarte ich jetzt sportlich überhaupt keine Probleme. Klar ist es, dass im Zentrum sich viel verändern wird. Das Zentrum war etwas, was Toni Kroos, Ilkay Gündogan für sich beansprucht haben. Der eine auf der 6, der andere bei der Europameisterschaft ein bisschen weiter vorn. Dort muss man mal schauen, wer in diese Lücken stoßen kann. Pascal Groß soll eine führende Rolle übernehmen. Der ist ja auch schon doch jenseits der 30, hat schon viel Erfahrung, hat im Verein bei Brighton das auch wunderbar gemacht. Muss man mal schauen, wie er jetzt dann dort Fuß fasst. Es gibt ein paar junge Spieler, auf die, ob schon jetzt gegen Ungarn oder dann später, Hoffnung ruhen, Pavlovic und Stiller. Ich denke schon, dass einer von beiden, würde jetzt eher auf Pavlovic tippen, dann auch schon gegen Ungarn zum Einsatz kommt, ob in der Startelf oder nicht, muss man schauen. Es gibt ein paar Mitbewerber, Andrich und Emre Can beispielsweise. Also da wird sich schon einiges tun. Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht haben. Sie wird auch eine andere Ausstrahlung haben. Es ist ganz, ganz, ganz viel Erfahrung weg. Das muss man erstmal kompensieren. Aber klar, es bietet natürlich jetzt auch eine große Chance für viele Spieler, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so zum Zug kamen, weil eben da ein paar Leute vorhin waren, die sich Weltmeister nennen durften, die bei Manchester City die Riesenvergangenheit hatten. Also bin mal gespannt, wie die Mannschaft auftreten wird. Was ganz klar ist, ist diese Woche eigentlich schon überall in den Gesprächen rausgekommen, dass diese Mannschaft schon getrieben wird von einer großen Gier, was erreichen zu wollen.
Jetzt hast du eben schon Angelo Stiller und auch Alexander Pavlovic angesprochen. Dann lass uns doch mal beide nacheinander abarbeiten. Vielleicht fangen wir mit Pavlovic an, der sein Debüt wegen Erkrankungen ja zweimal verschieben musste, deswegen ja auch die Heim-EM verpasst hat. Du hast schon gesagt, du gehst davon aus, dass er sein erstes Spiel bekommen wird. Welche Rolle wird er denn dann einnehmen?
Ja, er wäre dann der Mann an der Seite von Pascal Groß. Wenn ich sage, er bekommt sein erstes Spiel, davon bin ich eigentlich überzeugt, weiß ich nicht, ob es dann tatsächlich schon in der Startelf ist oder ob Nagelsmann ihn dann erst im Laufe des Spiels bringt. Es ist ein Spieler, der eine erstklassige Ausbildung bei Bayern genossen hat, der sich ja dort schon tagtäglich mit den Besten im Training misst, der auf dem Platz auch schon ausgestrahlt hat, dass ihn eigentlich wenig überfordert, der dann gutes Selbstvertrauen hat, der eine sehr gute Technik hat. Also das ist schon jemand, der auf dieser Position zu einem Leistungsträger heranwachsen kann. Aber man muss natürlich auch sagen, er ist noch jung, ne, 2004er Jahrgang, also gerade mal 20. Auch ein Toni Kroos war mit 20 noch kein Weltstar, sondern auch einer, der dann sich auf den Weg dahin gemacht hat. Also man sollte dem Alexander Pavlovic auch Gelegenheit geben, in diese Position zu wachsen.
Der angesprochene Toni Kroos, der ist jetzt im Ruhestand. Für ihn ist, zumindest von der Position her, Angelo Stiller nominiert worden. Ist er dieser Aufgabe gewachsen, beziehungsweise welche Position hat Nagelsmann für ihn vielleicht eher vorgesehen?
Naja, auch da. Also Angelo Stiller ist eine Tatsache, er ist 3 Jahre weiter als Pavlović. Er hat schon im Männerbereich mehr Erfahrung gesammelt. Er hat auf mich immer so den Eindruck gemacht, dass er jemand ist, der nichts fürchtet, der den Überblick behält auf dem Platz, auch wenn es um ihn herum turbulent wird. Und das sind schon mal gute Voraussetzungen. Also ich glaube, dass für ihn Ähnliches gilt wie für Pavlović, dass auch er dann die Gelegenheit bekommen muss, dass er eben dort sich dann zurechtfindet. Aber ich traue ihm zu, dass er das in relativ schneller Zeit hinkriegt, weil das hat da in Stuttgart auch gut hingekriegt. Wie gesagt, er ist 23, er ist nicht mehr das ganz junge Talent, sondern schon einer, der auch ein paar Erfahrungen gesammelt hat. Und Erfahrungen sind auf dem Level einfach wichtig, wenn sich auf allerhöchstem Niveau die allerbesten messen. Ist schon ganz gut, wenn man dann weiß, was man zu tun hat, aber das traue ich Angelo Stiller auf jeden Fall auch zu.
Jetzt geht's morgen gegen Ungarn, ein Duell, das wir ja schon bei der EM in der Gruppe gesehen haben. Du hast eben schon gesagt, die Mannschaft ist hungrig. Inwiefern wird das also ein ähnliches, ein anderes Spiel als bei der EM, mal ganz davon abgesehen, dass ja eben viele neue Spieler auf dem Platz stehen werden auf deutscher Seite?
Ja, also wichtig ist aus meiner Sicht, dass sowohl Julian Nagelsmann als auch die Spieler in den Pressekonferenzen und auch in den Einzelinterviews betont haben, dass sie diese Nations League nicht einfach als lästige Pflichtübung abtun wollen, sondern dass das ein Wettbewerb ist, in dem sie performen wollen, in dem es auf die Ergebnisse ankommt, weil letztendlich nur Ergebnisse verschaffen dir das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis, das du brauchst, wenn du in ein Turnier gehst. Also die nächsten 2 Jahre sind da evident wichtig. Es sind alles Pflichtspiele, jetzt die Nations League, dann die Qualifikationsspiele. Also wird das Spiel sicherlich keinen Testspielcharakter haben, davon bin ich überzeugt. Und das ist auch gut so. Ich glaube schon, dass es eine zähe Angelegenheit werden kann. Die Ungarn sind eine Mannschaft, die sich sehr gut aus Verteidigen versteht, die Räume eng macht, die wahrscheinlich die deutsche Mannschaft schon auch spielen lässt, um dann in Umschaltmomenten ihre Chancen zu suchen. Da sind sie wirklich richtig gut, auch mit Leuten wie Schoboschlei. Also es wird, glaube ich, ein ziemlich umkämpftes Spiel. Hoffe ich auch, dass die beiden Mannschaften sich da nichts schenken. Der Rahmen wird gut sein, das Stadion ist praktisch voll. Die deutsche Mannschaft hat bei der Europameisterschaft ja sowas wie so ein bisschen Euphorie und zumindest wieder eine Identifikation mit den Fans hingekriegt. Und das ist natürlich wichtig, dass dieses Feuerchen, das sie da bei der Europameisterschaft gezündet haben, dann auch weiter entfacht wird durch eine couragierte, eine engagierte Leistung dann in Düsseldorf.
Dann lass uns doch zum Schluss noch generell mal auf die Gruppe C der Nations League schauen, wo eben Deutschland drin ist. Die Deutschen, die treffen eben auf Ungarn und dann noch auf Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. Wie schätzt du die Gruppe ein? Was ist da für Deutschland drin?
Ja, es kommen die ersten 2 weiter in die K.O.-Spiele. Und das muss der Anspruch sein, unter diese ersten 2 zu kommen. Klar, Holland ist ein Brocken, gespickt mit sehr guten Einzelspielern und die eben auch seit Jahrzehnten eine einheitliche Spielphilosophie verfolgen. Das ist ja dann das nächste Spiel am Dienstag in Amsterdam. Wird ein wunderbarer Abend sein in dem Stadion. Da wird alles in Orange sein. Das Spiel darf man sich schon jetzt freuen. Aber klar, also es muss der Anspruch sein, in dieser Gruppe unter die ersten 2 zu kommen und damit die Viertelfinals zu erreichen. Das ist ganz klar. Alles andere wäre enttäuscht.
Dann schauen wir doch mal, wie es morgen läuft. Ich bedanke mich erstmal bei dir. Wir sprechen uns bestimmt nächste Woche nochmal oder sonst mit einem anderen DFB-Reporter, denn es gibt immer was zu besprechen, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, ne?
Wie immer gerne, Caro.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Und hier gibt's jetzt noch die News des Tages für euch. So viele Tore hat Cristiano Ronaldo nun geschossen. Den Meilenstein erreichte der Portugiese gestern Abend beim Nations League-Spiel Portugal gegen Kroatien, was die Portugiesen mit 2:1 gewinnen konnten. In der Nationalmannschaft war es Ronaldos 131. Tor. Und wir bleiben gleich bei der Nations League. Da gab es nämlich noch mehr Historisches. San Marino holte den 2. Sieg in seiner Länderspielgeschichte. Und das 20 Jahre nach dem 1. Triumph. San Marino bezwang Liechtenstein mit 1:0. Torschütze war Nico Sensoli, der bis zum Sommer für den FC San Giuliano City in der 4. italienischen Liga spielte. Jetzt steht er bei San Marino Academy unter Vertrag. Den 1. Sieg San Marinos gab es übrigens vor 20 Jahren ebenfalls gegen Liechtenstein. Die NFL ist in die neue Saison gestartet und wie? Der Super Bowl-Champion Kansas City empfängt die Baltimore Ravens und sicherte sich dank einer Fußspitze den Sieg. Denn Ravens Tight End Isaiah Likely war beim entscheidenden Touchdown mit dem großen C im Aus. So gewinnen die Chiefs mit 27-20. Die Chiefs haben damit 5 der letzten 6 Duelle gegen die Ravens gewonnen. Ja, und damit viel Spaß an diesem Bundesliga-freien Wochenende mit der Nations League. Mehr Fußball und alle Ergebnisse findet ihr natürlich jederzeit in unserer Kicker-App. Ich sag tschüss und bis nächste Woche. Bis dahin. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.